auf eines für mich der schönsten Feste des Jahres zu. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich liebe Weihnachten. Ich bin ein totaler, ich wollte schon sagen Weihnachtsmann, aber ein Weihnachtsfreund, ja. Was mich besonders an Weihnachten fasziniert, ist, dass es mal, zumindest ist es bei uns so, dass wir sehr intensive Zeit haben mit der Familie, dass wir nicht auf die Uhr gucken, wenn wir zusammen sind. Es gibt gutes Essen, das liebe ich auch, und Trinken und Gemeinschaft und Kuchen und ich weiß nicht alles was. Ich liebe das Geschmücke, ja. Bei uns zu Hause, wenn einer noch nie einen Weihnachtsmann gesehen hat, bei uns kann er ihn in tausendfacher Ausführung sehen, dank meiner Schwester auch. Und da dürfen wir uns auch drauf freuen, ja, auf diese Dinge. Und wenn wir dann noch Geschenke bekommen, freuen wir uns auch. Aber wisst ihr, der Kern der Botschaft am Weihnachten ist, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Und ich glaube, dass wir das leider so ein Stück weit manchmal aus den Augen verlieren. So Gott will, wenn wir nächsten Sonntag eine Predigt hören, da gibt es in der Bibel Leute, die hat keiner auf dem Zettel gehabt, aber die zeigen uns, wie man Weihnachten feiert. Verrate ich euch heute aber nicht. Hast du auch einen Wunschzettel? So ein Wunschzettel, wo man sich was aufschreibt. So, mein lieber Schatz, von dir wünsche ich mir eine schöne Uhr oder ich weiß nicht was. Ja? Früher haben wir das immer so gesagt, was wünsche dir? Ja, haben wir es gewünscht. Ne? Und ob sie es bekommen haben, das war ja manchmal ja, manchmal nein. Ja? Es geht heute auch um eine Wunschliste. Aber die sieht anders aus. Das Thema ist eine gesegnete Wunschliste. Wisst ihr, wir haben alle Wünsche, dürfen wir auch haben, aber ich glaube nicht unbedingt, dass jeder Wunsch gut ist. Und ich glaube nicht, dass jeder Wunsch, den wir haben, auch unbedingt von großer Bedeutung ist. Manche mögen es sein, aber nicht alle. Und ich habe heute drei Punkte und vielleicht hast du so noch nie einen Wunschzettel gesehen. Der erste, was wünscht sich eigentlich Gott? Was wünscht er sich eigentlich? Da kommen wir nachher nochmal zu, ja? Das zweite, was wünsche ich mir eigentlich von Gott? Und das dritte, was wünsche ich eigentlich meinen Nächsten? Das ist doch mal eine schöne Wunschliste. Das erste, was wünscht sich Gott von mir persönlich? Da gibt es viele Dinge, aber 9 Punkte, die Gott sich wünscht. Erstens, Johannes 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, hab auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Der Herr Jesus wünscht sich besonders von dir, dass du in seiner Liebe bleibst. Wisst ihr, wir sind manchmal so beschäftigt mit uns selbst und mit tausend anderen Dingen, dass wir es verlernt haben oft, uns zu erfreuen an der Liebe des Herrn Jesus. Wenn Gott auf dein und mein Leben schaut, müssen wir uns mal die Frage stellen, wie oft erwischt er uns dabei, dass wir verliebt über ihn denken? Wie oft gehst du spazieren und sagst, Herr Jesus, du bist mein Ein und Alles. Du bist der beste Herr, den es gibt. Ich bin total in dich verliebt. Wenn ich mich abends hinlege, muss ich an dich denken. Wenn ich aufwache, denke ich an dich. Mein ganzes Leben orientiere ich an dich, weil du das Größte bist. Jesus sagt einmal in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was wünsche ich der Herr? Dass wir uns gegenseitig auffressen, dass wir uns ständig nur fertig machen, dass wir uns immer nur das Negative vom Kopf hauen. Nein, er wünscht sich, dass seine Kinder zusammenhalten. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Kommst du denen entgegen? Ich habe heute von einem Bruder eine Nachricht erhalten, dass jemand gestorben ist. Ich nenne jetzt nicht den Namen und tut auch jetzt nicht so viel zur Sache. Und jemand anders hat so abwertend über diesen Menschen gesprochen, wo er jetzt so seine Ewigkeit zubringt, wo ich mir dachte, wie viel Lieblosigkeit, Richtgeist und Herzenshärte ist in den Menschen, ja. Jesus wünscht sich das nicht so. Er wünscht, dass wir in seiner Liebe bleiben. Und das ist etwas Wichtiges, weil das ist das Wichtigste. Das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13, das Höchste von allen ist nicht der Glaube. Ist nicht der Glaube. Das Höchste von allen ist die Liebe. Eines Tages brauchen wir nicht mehr zu glauben, dann schauen wir. Aber die Liebe, die werden wir in der ganzen Ewigkeit immer haben. Den Glauben nicht, brauchen wir nicht mehr. Wenn wir bei Jesus sind, hört der Glaube auf. Dann sind wir vom Glauben zum Schauen gekommen. Brauchen wir keinen Glauben mehr beim Herrn. Aber die Liebe bleibt. Die wird nie aufhören. Und deswegen, das ist das Erste, was Jesus sich wünscht. Das Zweite, Matthäus Kapitel 22, Abvers 37. Habe ich das jetzt hier richtig gesagt? Nein, habe ich falsch aufgeschrieben. Das ist falsch, das müsste 25 sein. Matthäus 25, Abvers 37. Jetzt habe ich es. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nicht bekleidet und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Was möchte der Herr? Dass wir seine Liebe ganz praktisch weitergeben. Und da muss man auch nicht viel Geld oder so haben, ja? Sondern du hörst, dass jemand im Krankenhaus ist, und dann besuch ihn doch mal. Einige sind im Gefängnis. Wir dürfen für sie beten, ist auch schön, aber besuchen ist noch schöner. Oder mal einen Brief schreiben. Ja. Also es gibt ein paar Dinge, da sagt Jesus, wenn du das tust, dann kannst du sicher sein, dass ich da bin. Wenn du jemanden im Gefängnis besuchst, kannst du sicher sein, dass Jesus da ist. Das sagt nicht ich, das sagt er. Wenn du einen Kranken besuchst, kannst du sicher sein, Jesus ist da. Wenn du jemanden bekleidest, kannst du sicher sein, Jesus ist da. Die Liebe Jesus weitergeben, ganz konkret, das wünscht sich der Herr von dir. Ja. In Micha Kapitel 6, Vers 8 steht, man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir als zu lieben? Ein Punkt ist zu lieben. Das ist gar nicht so einfach, ja? Wenn du mit deiner menschlichen Liebe das probierst, dann hast du Hopfen und Malz verloren. Weil wir sind Egoisten, ja? Weil wir lieben nur das, was uns auch gut ist, ja? Unsere Liebe ist immer berechnend. Wir schenken jemandem etwas und wir bekommen nichts und sagen, das ist ja ein blöder Kerl, den schenke ich nie wieder was. Ja? Mein Geschenk hat 80 Euro gekostet, da schenkt er mir einfach nur so ein Shampoo für 2 Euro, was ist denn das für einer? Ja, kennen wir das? Immer berechnen. Die Liebe Gottes, die Agape, die übrigens bei jedem Christen im Herzen ausgegossen wurde, laut Römer 5, Vers 5, die berechnet nicht. die schenkt einfach. Gott schenkt einfach, ja. Haben wir es verdient? Nö. Macht er das trotzdem? Ja. Das ist die göttliche Liebe, ja. Etwas Großartiges. Das wünscht sich Gott von uns. Was wünscht sich Gott noch? Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Was wünscht sich Gott? Dass wir ihn suchen, nahen, bei ihm sind. Sieh mal, wenn Kinder ein gutes Verhältnis zu Eltern haben, dann sind sie oft bei ihnen, ja? Ich finde das immer so traurig, wenn mir Eltern mitteilen, wie oft siehst du deine Kinder? So einmal im Jahr, Weihnachten. Denke ich, was? Da werde ich verrückt werden. Ja? Ihr wisst ja, dass meine Tochter jetzt auch verheiratet ist, aber es gibt ja diese Handy, also keine sagen, es ist aus, ja? Es gibt ja die und ich mache immer Videoanruf, ja? Ich muss sie jeden Tag sehen. Zeig mir mal die Kleine, wunderbar. Ja. Wie siehst du aus, mein Kind? Wunderbar. Ja. Und wenn ich Zeit habe, und die nehme ich mir, fahre ich auch oft zu ihr hin. Ja. Wenn ich jemanden liebe, möchte ich bei ihm sein. Und wenn du Gott liebst, dann muss man dich nicht auffordern zu beten oder die Bibel zu lesen. Du willst es einfach, weil du dich nach ihm sehnst. Wenn du jemanden liebst, hörst du ihn gerne zu, oder? Und es gibt keiner, der besser redet als Gott. Und deswegen gibt es nichts Schöneres, als wenn du die Bibel liest. Das ist das beste Gespräch, was es gibt. Da redet Gott mit dir. Ja. Sich Gott auch nahen und reinigen. Gott wünscht, dass wir in der Reinigung leben. Sieh mal, wir kennen das ja selbst, wenn wir Stress haben mit Leuten, die wir lieben. Ja, das ist nicht so schön, damit zu leben, oder? Kriegt man Magenschmerzen, Schlafstörungen, Depressionen. Wisst ihr, Sünde frisst uns auf. Wenn etwas zwischen mir und jemandem ist, den ich gerne mag, das ist egal, wer du bist, das ist kein schönes Gefühl, oder? Sieh mal, und so sagt Gott, lass doch nicht zwischen uns sein. Und deswegen brauchen wir jeden Tag müssen wir dorthin gehen, ja? Im Geiste, zum Kreuz. Jeden Tag ertappe ich mich dabei, dass ich so vor meinem Herrn stehe und sage, Herr, ich brauche Vergebung. Und du bist dafür gestorben. Ich möchte nicht, dass zwischen mir und Gott etwas ist. Möchte ich nicht. Dafür ist mir Gott viel zu wertvoll. Und Gott wünscht sich so etwas. Gott weiß, dass Sünde uns nicht gut tut. Und weil er uns liebt, sagt er, Mann, bring das doch in Ordnung. Schlepp dich doch nicht mit Dingen ab, für die ich schon längst bezahlt habe am Kreuz. Ja? Dann ist etwas noch wichtig, was Gott sich wünscht, steht in Amos 5, Vers 4. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sicherlich an erster Stelle zu Israel, aber auch zu dir. Ja? Sucht mich und lebt. Ist das nicht ein schöner Satz, den Gott sagt? Sucht mich und lebt. Das heißt, Gott wünscht uns das Leben. Gott sagt, Mann, komm doch zu mir. Komm doch zu mir, ich bin doch das Leben. Ich habe davon so viel in Überfluss. Komm zu mir, ihn zu suchen. Ja? Und manchmal muss man Gott auch suchen, obwohl wir ihn haben. Manchmal ist das verschüttet durch die Alltagssorgen oder die Nöte und Probleme, die wir haben. Man kann auch als Christ in so vielen Dingen drin sein, dass man Gott aus den Augen verloren hat. Kennt ihr das? Oder man kann durch Not und Schwierigkeiten so betroffen sein, dass man Gott nicht mehr sieht. Ja. Und dann müssen wir uns auf die Suche machen. Herr, wo bist du? Ja, kennt ihr das? Und Gott sagt, such mich und ihr findet mich. Auch wer mich von Herzen sucht, der findet mich. Und sucht mich und lebt. Nicht sucht mich und sterbt, sondern sucht mich und lebt. In Psalm 27, Vers 8 steht, mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Und das ist manchmal ein Kampf. Aber Wahre Liebe ist immer umkämpft. Liebe fällt einem nie in den Schoß. Ja, das wisst ihr alle, die ihr verheiratet seid. Ne? So eine Ehe, die muss gepflegt werden. Ne? Du kannst nicht sagen, ich habe mich jetzt mal für meine Frau entschieden und ab heute rede ich mit ihr nicht mehr. Das langt ja, ich habe das ja mal früher mal gesagt, jetzt rede ich nicht mehr, mache Zeichensprache nur noch mit meiner Frau. Ja? Nein, geht nicht. Das ist so wichtig. Ja? Das ist so wichtig, dass wir uns immer wieder auf die Suche machen. Und Gott ist ja so groß. Wir können immer neue Dinge erforschen. Ja? Gott ist ja so unglaublich groß. Und was wünscht er sich noch? Dass wir ihm vertrauen. Damit haben wir doch alle unsere Probleme, oder? In Hosea Kapitel 11, ab Vers 2. So oft ich rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Das ist ja das Problem von uns Menschen. Gott ruft uns und wir sagen, Selavi. Den Balen opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm es immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben. Und sanft zu ihnen gab ich ihnen zu essen. Es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, der wird sein König sein. Denn sie weigerten sich umzukehren. Und das Schwert wird kreisen in seinen Städten und seinen Schwätzern ein Ende machen. Und es wird fressen wegen ihrer Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Und ruft man es nach oben, bringt man es doch nicht insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Merken wir, wie Gott sich sehnt damals nach Ephraim, nach Israel. Und so sehnt er sich nach dir, ja. Leider ist Israel auch oft so völlig ihr eigenes Ding gemacht. Ne? Gott sagt, mach keinen Götzendienst, ja, machen wir trotzdem. Und anstatt Gott, der hätte gar nicht nötig. Hast du dir schon mal überlegt, Gott hat uns überhaupt nicht nötig. Gott ist in sich völlig glückselig, der braucht uns eigentlich gar nicht. Und trotzdem liebt er uns und er sucht uns und er will Gemeinschaft mit uns haben. Und er sagt, vertrau mir doch. Ja. Was muss Gott oft auch tun, erst bis wir ihn vertrauen? Ja. Wir machen erst und dann scheitern wir jämmerlich. Und dann fällt uns ja noch ein, ach, es gibt ja noch den Herrn Jesus. Ja. Und der Herr Jesus sagt, du, ich war eigentlich schon viel früher da bereit, dir zu helfen. Naja, aber gut. Ja. Jesus sagt, kommt her zu mir. Matthäus 11, 28 und 29. Und auch 30, nehmt auch auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wisst ihr, warum wir so erdrückt im Leben sind? Wir tragen unsere Lasten. Wir quälen uns selbst ab, deswegen gehen viele Christen so. Ja, schüttert auch mal diesen ganzen Ballast auf den Herrn. Er sagt, nimm mein Joch, ich bin doch bei dir, Junge oder Frau. Ja, leg doch einfach ab. Vertrau ihn doch einfach. Das wünscht sich, Herr. Ja. Ich ärgere mich darüber so oft in meinem Leben, dass ich den Herrn Jesus nicht vertraue. Wie oft vertrauen wir oft so auf uns selbst, ja? Ich pack das schon. Ja, ja. Und dann liegen wir im Graben, ja? Was Gott noch wünscht, in Johannes 17, 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus wünscht sich, dass wir als Christen zusammenhalten. Wir sind eine Familie. Ja? Und in einer Familie gibt es auch Probleme. Ja, die gibt es auch bei uns Christen. Aber wisst ihr, manche Christen haben nicht gelernt, mit gesunden, unterschiedlichen Führungen auch mal zu leben. Hallo, jeder wird von Gott individuell geführt. Bei den Hauptdingen müssen wir klar sein, ja? Aber manche Christen haben auch andere Schwerpunkte in ihrem Leben oder manche dienen für anders oder auch haben einen anderen Gottesdienst. Ja, und? Glaubst du denn, dass dein Gottesdienst der einzig Seele ist? Wenn du das glaubst, bist du ein Sektierer. Wir sind oft so engherzig. Ja? Wir wollen alle müssen so glauben wie ich. Die Bibelerkenntnis muss so sein wie ich. Die Lieder, die ich wichtig finde, das sind die einzig wahren Lieder. Wenn du so denkst, bist du ein Sektierer. Ja? Da muss man vor dir warnen, weil du dann ein Sektierer bist, ja? Liebe doch endlich mal die Vielfalt im Reich Gottes. Ich freue mich über jede Nachricht, wenn jemand sagt, da haben sich Menschen bekehrt. Ob das in Äthiopien ist, in Israel, in Ägypten, in was weiß ich wo. Ich freue mich, wenn jemand sagt, ich mache mich auf in San Francisco. Eine ganz andere Art, Menschen zu erreichen. Ja, die machen da, keine Ahnung, die machen Hip-Hop oder was weiß ich und kommen danach mit Menschen ins Gespräch und die beugen sich vor den Herrn Jesus und bekehren sich, ja. Gott hat doch 1000 Schlüssel, das Herz der Menschen aufzuschließen. Nein, aber wir sagen, das muss so sein, wie wir uns das vorstellen, ja. Manche Gemeinden sind so, da ist ein Programm. Am Anfang begrüßt man und dann betet man und dann singt man ein Lied. Und wehe, man betet nicht am Anfang, sondern erst an vierter Stelle. Dann kommen die Geschwister und sagen, also heute war der Gottesdienst aber nicht unter dem Segen des Herrn. Warum nicht? Ja, ihr habt nicht an erster Stelle gebetet, erst an vierter Stelle. Ach, denke ich, so eine Erbsenzähler. Was ist denn das, Leute? Wisst ihr, was ich in meiner Familie liebe? Dass da genauso bekloppte Querköpfe sind wie ich. Ich gehe denen auf die Nerven, die gehen mir auf die Nerven. Aber das ist das Schöne in der Familie. In einer Familie darf ich sein, wie ich bin, und die lieben mich trotzdem. Das ist wahre Familie. Alles andere ist keine Familie. Das ist nur Schnack, 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 Schnack. In einer Familie darf man sein, wie man ist, und ist angenommen. Und genauso ist es bei Gott. Der nimmt dich so an, wie du bist, mit deinen ganzen Macken und sagt, ich liebe dich trotzdem. Und ich verändere dich. Aber so, wie ich es will. Ja. Manche, die zählen nur die Fehler bei den anderen auf. Und ich frage den Leuten, höre ich zu? Ja, die Gemeinden, die singen komische Lieder, der redet komisch, der hat eine ganz komische Sicht der Endzeit, der redet ganz komische Dinge über den Heiligen Geist. Und ich höre mir das manchmal an und sage, wie oft betest du für die? Oh, ach ja. Versteht ihr? Mann, Mann, Mann. Wir müssten mal ein bisschen, sorry, dass ich jetzt so ein bisschen platt spreche, aber wir müssen mal öfters mal die Klappe halten und mal lieber mehr beten für unsere Geschwister. Hallo, habt ihr gehört? Geschwister sind nicht unsere Feinde, sind unsere Geschwister. Ja. Und wisst ihr, wir müssen wirklich für diese Sachen uns schämen vor dem Herrn, weil wir das Zeugnis gegenüber den Ungläubigen verlieren. Die sagen sich, die Christen hauen sich gegenseitig den Kopf ein. Die sprechen von einem Gott der Liebe und der Gnade und schlagen sich gegenseitig den Kopf ein. Das sagt Jesus. Ihr sollt eins sein, ja? Nicht raufkloppen. Tragen. Ja. Gutes tun, ja? Das ist so wichtig. Matthäus 25, 35, 40 habe ich schon gelesen, ja? Auch das Gutes tun ist da so wichtig. Manche sagen, ja, was kann ich denn tun? Mann, ich habe nicht das Problem, was ich tun kann. Ich habe das Problem, wo ich das einsetze. Du kannst den ganzen Tag was Gutes tun. Ganzen Tag. Du kannst den ganzen Tag was Gutes tun. Wenn du das noch nicht weißt, kannst du zu mir kommen, kann ich dir noch 500 Sachen geben, was man Gutes tun kann. Ja. Wisst ihr, ich habe das so schön gefunden. Mir hat ein junger Mann am Telefon gesagt, du, ich bin jetzt hier gerade an einem Ort, wo ich die ganze Zeit für bete. Ich bin in der Nähe vom Hauptbahnhof und möchte zu den Obdachlosen und Drogenabhängigen. Und ich habe mich gefreut. Ich habe gesagt, endlich mal einer, der kapiert, was Christsein ist, der auf die Straßen geht und bei den Kaputten entgegengeht. Ja? Und derjenige war sehr ergriffen. Und ich habe mit ihm am Telefon gebetet. Ich sage, junger Kerl, mach dir keine Sorgen. Jesus ist mit dir. Ja? Du hast Traktate, bete dafür. Du wirst dich wundern, was Gott tun wird. Und der war sehr bewegt. Und dann ist er losgegangen und nach anderthalb Stunden rief er mich am Telefon an und hat mir mit ganz viel Freude erzählt, dass er da Traktate verteilt hat. Und einmal, da hat ihn jemand das Traktat so wieder weggenommen, geguckt, kurz ihn angeguckt, sagte, du, meine Mutter, die ist genauso ein Christ wie du. Die erzählt mir den ganzen Tag, dass ich mich bekehren soll. Ja? Aber du bist noch so jung. Und dann sind die ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, du, pass auf, beim nächsten Mal hole ich meine Leute noch mit, ja? Das musst du denen auch mal erzählen. Das erste Mal ein junger Mensch, der hat keine Ahnung gehabt, wie man Evangelisation macht, aber der hat ein Herz für diese Not der Menschen und möchte etwas Gutes tun. Das andere tut der Herr sowieso, ja? Habe mich so gefreut darüber. Das ist etwas Gutes tun. Mal die Menschen anzugucken, ja. Manche Menschen, die gehen vorbei an den Obdachlosen, ne, schmeißen da irgendwas rein, gucken die noch nicht mal an. Du bist doch Christ, schmeiß doch nicht einfach irgendwas da rein. Das ist ein Mensch, der ist zum Ebenbild Gottes geschaffen. Der ist heruntergekommen, weil er nicht so viel Gnade im Leben hatte wie du. Glaub doch nicht, dass du da nicht landen könntest. Ich möchte dich mal sehen, wenn deine Frau dich morgen verlässt, deine Arbeitsstelle du verlässt, wenn deine zwei Kinder vielleicht tot sind, dann möchte ich dich mal sehen. Du kannst da auch liegen. Du musst die Menschen mal angucken, ja? Guck sie doch einfach mal an. Sie schämen sich manchmal, wenn du da hingehst. Aber knie dich doch mal nieder und sag, hallo, Kollege, du bist ein Geschöpf Gottes. Weißt du das überhaupt? Ja, du sprichst mit mir? Ja, natürlich spreche ich mit dir. Ich meine dich. Du bist zwar entstellt durch die Sucht, durch die Sünde, aber Jesus schaut viel tiefer, schaut auf dein Herz, er liebt dich. Und ich möchte dir nicht nur irgendwie was zu essen geben oder Geld, sondern weißt du, was wir jetzt machen? Nee, wir beten. Echt? Ja, komm. Gutes tun. Kannst jeden Tag machen, kannst heute losgehen, sind genug Leute da. Ja? Herr, was soll ich tun? Ach, du kannst ganz viel tun, sagt der Herr. Ja, geh mal lieber. Micha 6, Vers 8. Was fordert der Herr von dir als Recht zu üben? Recht zu üben. Das möchte Gott auch, dass wir korrekte Menschen werden. Du siehst, dass andere Menschen in Not sind, schlecht behandelt werden. Dann helf du doch. Ja? Helf doch einfach den Menschen. Wenn du merkst, da ist jemand, der wird niedergemacht, helf ihn doch einfach. Ja? Helf doch einfach mal. Das ist so wichtig, Recht zu üben, gerecht zu sein, ja? Menschen beizustehen. Ich bin ja auch so ein Sozialfreak, ja. Und ich glaube, wir sollten als Christen alle Sozialfreaks sein. Das kann uns doch nicht kalt lassen, wenn irgendeiner schlecht behandelt wird. Dann müssen wir auf die Barrikaden gehen, ja. Da ist jemand schwer krank und kann die Rechnung nicht bezahlen, will aber bei seinem Kind, ich habe das da gehört, diese Frau, die dort bei ihr Kind ist, da, das so schwer operiert wurde, ja, muss da 800 oder 900 € bezahlen. Ja, was halten wir denn dann mal für, dass wir der mal helfen? Ja? Die hat auch nicht so viel Geld. Aber da müssen wir uns doch einsetzen. Ja? Da müssen wir einfach da sein, helfen. Wir sind genug Menschen. Wenn jeder einen Zehner gibt, ist das Ding mal durch. Gutes tun, Leute. Recht üben. Menschen beistehen und sich einbringen. Ja? Und nicht irgendwie sagen, ja, hat der selber Schuld oder ach, was wir da alles immer reden. Ja? Und das Letzte, so was ich mitgeben möchte, was Gott sich wünscht, ist Micha 6, 8, demütig zu gehen mit deinem Gott. Das wünscht sich Gott. Nicht hochmütig, wir sind, das liegt uns so, ja. Die anderen haben sowieso immer Unrecht, wir haben immer Recht, ja. Und wir sind die Überflieger, wir machen alles richtig. Nein, demütig wandeln mit deinem Gott, ja. Das ist so schön, dass man nicht sich groß aufpusten muss, sondern in Jesus darf man ganz offen auch zu seinen schwachen Stellen im Leben finden, ja, und auch sagen, so bin ich. Ich bin nicht besser als du. Ne? Meine Definition von Seelsorge habe ich euch beim letzten Mal schon gesagt, wiederhole ich aber, weil das so wichtig ist. Was ist Seelsorge? Ganz einfach. Ein Sünder hilft den anderen Sünder bei Gott abzuladen. Das ist Seelsorge. Ja? Und nicht ein Überflieger, ein Superhero, hilft den am Boden liegenden Sünder, ja, ne, so, geh gar nicht in die Seelsorge, ja, kommt zu dir auch keiner, wenn du so bist, Gott sei Lob und Dank, ja. Also, das wünscht sich Gott von uns. Da müssen wir uns einfach hinstellen und sagen, Herr, das geht nicht, ich bin zu stolz, du musst mich demütig halten, ja. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir uns mit dem Mann am Kreuz vergleichen. Bibelwissen, Herr Jesus, mein Bibelwissen gegen deins, ach du lieber Gott, da weiß ich nichts. Genau, demütig. Mein Gebetsleben gegen dein Gebetsleben, oh ja. Mein praktisches Christsein gegen dein praktisches Christsein, oh. Merken wir? Wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, sind wir so groß mit einem ganz fetten Hut. Wenn wir uns mit Geschwistern vergleichen, sind wir 7,20 Meter. Da ist Goliath noch klein gegen. Willst du demütig wandeln? Habe ich das beste Rezept. Vergleich dich von morgens bis abends mit Jesus. Bist du nur auf den Knien. und sagst, Herr, erbarme du dich über mich. Und da will der Herr uns haben, ja. Vergleichst dich mit Geschwistern, schwebst du. Manche Geschwister sind wie so ein Heliumluftballon, die fliegen von alleine oben, ja. Die brauchen mal wieder ein bisschen Erdung, ja. Das Zweite, was wünsche ich mir denn von Gott? Oh, das ist doch mal was, ja. Habe ich mir auch Gedanken gemacht, ich so für mein Leben. Ich weiß nicht, was du dir wünschst, aber für mein Leben. Und ich möchte anfangen mit einem Vers, den wir kennen. Psalm 139, die Verse 23 bis 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf den ewigen Weg. Das Erste, was ich mir von Gott wünsche, dass er mich korrigiert. Mein Wunsch ist, dass Gott Gefallen an mein Leben hat. Ich möchte Jesus Freude machen. Leider gelingt es mir so wenig. Und trotzdem bleibe ich bei ihm und sage, Herr, du musst mir helfen. Ich wünsche mir, dass du auf mein Leben schaust und fröhlich bist. Ist das auch dein Wunsch? Das Zweite, was ich mir wünsche, ist die Jahreslosung für 2020. Kennt ihr jemand? Markus 9, 24. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Och, das ist doch unser Leben, oder? Unser Glaubensleben ist das so erbärmlich, ja? Da können wir nur sagen, Herr, ich glaube, aber hilf meinen Unglauben, ja. Wir brauchen Hilfe in unserem Glaubensleben. Wie manches haben wir theoretisch alle drauf, ne? Haben wir alle drauf, theoretisch, das Glaubens-ABC. Brrr, geht so runter, ja? Wir wissen, Glauben definieren wir Hebräer 11, 1 und schreddern das durch und so. Aber in unserem praktischen Leben, wenn wir in den Krisen unseres Lebens sind, wie funktioniert denn da unser Glaubens-ABC? Ja? Da sind wir so oft ungläubig, ja? Da gucken wir auf die Probleme, auf uns und auf was weiß ich, auf was wir gucken, aber oft nicht auf Jesus, ja? Und da können wir nur darum bitten, Herr, ich möchte, dass mein Glauben besser wird. Ich möchte dir mehr vertrauen. Und wisst du, was das Rezept ist, indem du Jesus in deinen ganzen Sorgen vorangehen lässt und sagst, okay, ich vertraue dir jetzt, mach du mal. Und dann wird er sagen, kein Problem. Du hast ein Problem, ich habe damit kein Problem. Und dann geht er vor und du merkst, du, der hat mich da wirklich rausgeholt. Du hast eine Erfahrung gemacht. Und dann machst du die nächste Erfahrung wieder mit ihnen. Und das eins ist klar, woran erkennt man gute Freunde? Also nicht, dass sie immer sagen wie Freunde, die gehen mit dir durch die Nöte durch, hauen nicht ab, auch wenn du ganz komisch plötzlich wärst, die hauen nicht ab, die bleiben bei dir. Die bleiben bei dir. Und du machst Erfahrung mit denen. Und weil du Erfahrung mit denen machst, hängt dein Herz immer mehr an diese Menschen. Und dann sind das deine Freunde. Und das ist das Gleiche mit Gott. Wenn du keine Erfahrung mit Jesus machst, dann verlässt du dich nicht auf ihn. Aber wenn du merkst, auf den kann man sich hundertprozentig verlassen. Und oft muss Jesus uns dann in Krisen reinführen. Ja? Als ich meine Diagnose erhalten habe mit meiner Erkrankung, das war nicht so einfach. Das muss man erstmal annehmen. Ja? Und wo dann richtig bei mir die Angst auch kam, als sie gesagt haben, übrigens, sie haben nicht nur diese Erkrankung, sie haben eine Bluterkrankung, das könnte Krebs sein. Und wenn das Krebs ist, dann sind in 3 Monaten die Lichter bei ihnen aus. Oh, und wie kriegen wir das festgestellt? Knochenmarkpunktion. Oh, und plötzlich ist dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Aber dann kann ich euch eins sagen, das bezeuge ich hier vor euch und vor der unsichtbaren Welt. Dann kam Jesus. Der war so greifbar nahe in den ganzen Untersuchungen, er hätte mir nur noch persönlich die Hand geben müssen und hätte sagen müssen, guten Tag, ich bin's, der Herr. Wisst ihr, und wenn du in dein Leben als Mensch, wenn alles wegbricht, wenn du dir Gedanken machen musst, jetzt wird's richtig ernst, dann merkst du, was wirklich trägt. Und ich kann dir sagen, ich wäre ohne Jesus elendig zugrunde gegangen. Und ich habe ihn erfahren als jemanden, der in den tiefsten, schwierigsten Krisen des Lebens wie ein Fels steht. Und so ein treuer Gott, ja, ihr jungen Menschen, ich kann euch das nur ans Herz legen, baut auf ihn. Das gibt keinen, der auch nur annähernd so wunderbar ist wie Jesus Christus, ja. Er ist wirklich der König. Ja. Ich wünsche dir das von Herzen, dass wir das immer mehr verstehen. Das wünsche ich mir von Gott, dass er mir hilft, dass mein Glaube vernünftig aussieht. Und ich habe auch einen Wunsch. Den Psalm 27,4, da kann ich mich so eins machen mit dem David, der sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. David hat gesagt, du, da möchte ich sein. Ich weiß nicht, warum du hier heute hergekommen bist. Ich hoffe, dass deine Motivation der Herr Jesus war. Wir könnten ja auch jetzt essen gehen oder wir könnten Fußball gucken oder was weiß ich. Warum sind wir hier? Ich hoffe, dass wir hier sind, weil Jesus hier ist. Ich möchte da sein, wo er ist. Mein Leben lang im Haus des Herrn. Das bedeutet, ich möchte da sein, wo Kinder Gottes sich versammeln. Oh, ich habe das am Wochenende so genossen. Wir, als Prediger mal selbst zu sitzen und da hat sich einer richtig gut vorbereitet, macht eine Predigt nach der anderen vom Allerfeinsten und du sitzt einfach da und sagst, Herr Jesus, du bist doch der Größte, ja? Ich darf das alles so nehmen. Das ist ein Geschenk vom Herrn. Ist das dein Wunsch, dass du eine engere Beziehung zur Gemeinde hast? Ja? Das ist so ein Geschenk. Gemeinde ist ein unglaubliches Geschenk. Das ist übrigens die Braut des Herrn Jesus. Ne? Die Gemeinde ist die Braut Jesu. Und die ganzen Gemeinden, die ganzen christlichen Gemeinden, die wiedergeborenen Menschen auf der ganzen Welt, wir bilden gemeinsam die Braut. Ne? Und wenn du eine Gemeinde hast, dann möchte Gott, dass du mitwirkst, dass seine Braut schön wird. Ich weiß nicht, wie das bei euch ging, aber so, wie wir damals geheiratet haben, dann kauft man ja für seine Frau das schönste Kleid, ja? Und wenn die Frau dann kommt, wow, ja? So, und so müssen wir uns das vorstellen. Das, wenn ich das Geld hätte, ich hätte auch 100.000 bezahlt für so ein Kleid. Das wäre mir völlig egal. Weißt du, Liebe berechnet doch nicht. Und wenn dann die Prinzessin vor dir steht, ja, ist etwas Herrliches, oder? Sieh mal, und so ist die Gemeinde, die Braut. Ich möchte mich investieren. Versteht ihr? Eines Tages fragt Jesus, was hast du getan, damit meine Braut schön ist? Und dann möchte ich sagen, Herr, ich habe die Stühle aufgestellt. Ich konnte nicht predigen, da war nicht mein Ding, aber meine Stühle. Sagt der Herr, wunderbar, das habe ich gemerkt, meine Braut ist dadurch schöner geworden. Was hast du noch gemacht? Ich habe Kuchen gebacken, ich habe gesungen, ich habe aufgenommen. Und Jesus sagt, ja, 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 genau das. Ja, wenn du eines Tages von dieser Erde gehst, dann wird Jesus dich, wenn du die Augen öffnest, diese Dinge fragen. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Möchtest du da vorhin stehen und sagen, tja, das weiß ich gar nicht. Also so möchte ich nicht vor Jesus stehen. Das Letzte, was wünsche ich meinem Nächsten? Was wir manchmal den Nächsten wünschen, das möchte ich lieber nicht sagen. Da gibt es ja so ein paar Personen, die sehen wir auch ganz gern, aber meist von hinten, ja. Römer Kapitel 10, Vers 1, Paulus sagt, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, meinte Israel, dass sie errettet werden. Was war das? Was war der Wunsch? Was ist der Wunsch gewesen, den Paulus hatte für den Nächsten? Dass sie errettet werden. Gerettet sein bewirkt Rettersinn. Weißt du, wenn du fasziniert von Jesus bist und du sprichst nie mit Menschen über Jesus, dann glaube ich dir das nicht. Das wäre das Gleiche, wenn jemand total verliebt ist und du fragst, und? Und er sagt, was denn? Ja, was ist denn nun?
Gar nicht.
Glaubst du, dass der verliebt ist? Nee, ich auch nicht. Sieh mal, ist ganz einfach. Alles, was dich tief begeistert, das redest du. Ihr müsst mal, wenn ich mit Peter spreche, über Boxen, ja, musst du nur aufpassen, sonst liegst du auf dem Boden, weil der kämpft mit, ja. Der erzählt da, wie der Kampf war und hier. Und Leidenschaft, ja. Leidenschaft ist nicht zu bändigen, ja. Muss man mit einem Angler sprechen. Wenn der wenn der einen großen Fisch gefangen hat, ja? Dann erzählt er dir jedes Detail, ja? Was für ein Köder er gemacht hat, wo er hingeschmissen hat, wie der Fisch abgegangen ist und boah, ja, natürlich übertreiben wir dann alle, anstatt 5 Minuten war in Wirklichkeit der Kampf, da der Drill, da ging eine halbe Stunde, ja, und in Wirklichkeit hatten wir eine dicke Schnur, aber wir hatten eine ganz schmale Spur gehabt, das ist mein Können als Angler, ich habe ihn geführt, ja, und ihr merkt, alter Schwede, die sind total begeistert, ja. Ich weiß noch, kennt ihr noch den Segen Gagunocken? Ja, mit denen hättest du mal über Fußball reden müssen, ja. Der wusste alles, glaube ich. Roger Liby in der Bibel war er im Fußball. Den hättest du fragen können in der 8. Liga, wer da Ersatzbank war. Den hätte er dir auch noch gesagt. Ja, das war Franz Müller und der hat die Nummer 14. Leidenschaft. Leidenschaft. Leidenschaft musst du nicht anticken. Die tickt dich an. Weißt du, wenn du begeistert bist von Jesus, dann musst du den Leuten sagen, du pass auf, du brauchst ihn einfach. Du brauchst diesen Jesus. Ja? Musst dir nie Sorgen machen, dieser junge Kerl, der da auf die Straße gegangen ist, was soll ich denn sagen? Mach dir da keinen Kopf. Dein Herz, du liebst Jesus, ja. Du brennst für ihn, ich möchte ihn bezeugen. Das langt, geh raus, das andere macht er. Ja, ganz einfach. Und was wünschen wir noch dem nächsten? Johannes, dieser alte Bruder, der hat einen wunderbaren Wunsch im dritten Johannesbrief, Vers 2. Da sagt er, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl ergeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Das heißt, Gesundheit an Geist, Seele und Leib. Wenn wir das mehr den anderen wünschen, ja, wenn wir sagen, Mensch, Bruder, liebe Schwester oder den Menschen, ich wünsche dir, dass du leiblich auch gesund bleibst, aber auch geistig gesund bleibst. Ja. Das wäre doch mal was, wenn wir das den anderen immer wünschen. Ja. Und das Letzte, und das ist für mich das Allerwichtigste. Das steht im 4. Buch Mose, Kapitel 6. Vers 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Und nun müssen wir wissen, das hebräische Wort Shalom bedeutet natürlich auch so viel wie Gesundheit, Unversehrtheit, aber dieser Begriff bedeutet auch die Befreiung von jedem Unheil und Unglück, dass man gesund, Wohlstand, Sicherheit, Frieden in Ruhe. Es ist eine Grußformel, die nicht nur besagt, dass der Herr auf dich aufpasst, sondern es beinhaltet dein ganzes Leben, heil werden, ja. Das hat ein bisschen noch mehr. Und der Friede steht im Fokus. Und in Jesaja 9, Vers 5, da wird der Messias, und wir wissen, dass es Jesus Christus ist, benannt der Friedefürst. Er ist nicht nur so ein bisschen Frieden. Paulus sagt einmal, er ist unser Friede, sondern er ist der Friedefürst. Der Fürst. Und sieh mal, was braucht unsere Welt mehr als Frieden? Ja. Und nicht nur unsere Welt, was brauchst du? Was braucht deine Familie am dringendsten? Frieden. Ja. Und der Schlüssel ist Jesus. Wisst ihr, lass dir von niemandem einreden, wenn du meine Familie kennst, da ist Hopfen und Malz verloren. Das stimmt nicht. Lass dir dieses Gequatsche nicht anhören. Ja. Müssen wir Christen aufstehen und sagen, stopp, das stimmt nicht. Mein Jesus kann jede Situation ändern. Jede. Du denkst, ach, wenn du das Verhältnis zwischen mir und meinem Sohn oder meiner Tochter oder mein Onkel und was weiß ich nicht alles, ja. Ich sag euch eins. Wenn Jesus eingreift in dein Problem, dann löst er es. Ihr müsst nur beten, ja. Und wir selber müssen auch Friedensboten sein, ja. Wir müssen die ersten Schritte gehen. Wir als Christen, ja. Ich habe es in meiner Familie auch erlebt. Dass manche Dinge, wo einige gesagt haben, da wird nie was passieren. Ich sage, ach, papplapp, das erzählt mir der Teufel jeden Tag, was du da erzählst. Da höre ich überhaupt nicht drauf. Und dann muss man beten und gehen. Ja, vorleben. Und was wir brauchen, ist nicht Öl noch ins Feuer gießen. Ja? Christen sollten das mal sich wirklich mal abgewöhnen. Dieses Öl ins Feuer gießen, nachtreten. Das ist teuflisch hoch 1000. Ja. Christen sollten Leute sein, die sagen, weißt du, du bist verletzt, deswegen redest du so negativ über deinen Bruder, Schwester oder wer auch immer. Aber weißt du was, ich merke, du hast momentan nicht die Substanz, ne? Aber jetzt bete ich mal für dich. Habt ihr das schon mal gemerkt? Euer Herz kocht, wenn ihr nur bestimmte Menschen in Gedanken habt, ist der Blutdruck plötzlich 190, ja. Wenn er dann vor euch steht, ist der Blutdruck schon, dass man möglichst eine Tablette nehmen muss, ja. Ich kenne ein wunderbares Mittel dagegen, weil ich das selbst auch erlebt hatte in meinem Leben. Es gab manche Leute, wo ich dachte, Herr Jesus, wenn ich den sehe, dann ist mein Blutdruck auch auf 300, aber nicht vor Freude, ja. Und dann hat der Herr gesagt, willst du es loswerden? Ja, musst du mit mir reden. Und dann habe ich das dem Herrn hingelegt. Sehr, sehr verrückt. Wisst ihr, ich gebe euch zum Schluss noch etwas mit. Wisst ihr, warum wir oft so verbittert sind über Menschen, die uns wehgetan haben? Ja, das will man nicht hören, aber das sage ich euch jetzt. Weil wir sie unglaublich geliebt haben. Sonst würde dich das gar nicht interessieren. Die Menschen, wo du verbittert bist, die hast du unglaublich lieb. Wenn das nämlich nicht so wäre, dann würde sich das gar nicht interessieren. Mach dir nichts vor. Du musst einfach sagen, Herr, ich bin verletzt. Ich bin einfach verletzt, Heiland. Und dann musst du das mal aussprechen. Du musst sagen, diesen Menschen, und dann merken wir, wie schwer es ist, aber sag's mal, den habe ich unglaublich mal geliebt. Sprech das mal aus. Sprech das aus. Ja? Und dann sag uns, Herr, rühre du meine Wunde an. Hast du schon mal so gebetet? Geh mal heute so ins Gebet und sag, Herr, ich habe in meinem Herzen eine Wunde, die blutet. Und ich offenbar mich hier. Rühre du diese Wunde an, Herr. Mach mich heil. Und dann kommt Jesus, das sage ich euch. Und das ist das, was wir brauchen. Wir Christen, wir sollten nicht so viel fromm schnacken, wir sollen leben. Ja? Und manchmal musst du mir helfen, dass ich Frieden stifte in meiner Familie. Und manchmal muss ich dir helfen. Wenn wir hören, dass Leute in Schwierigkeiten sind, dann sollten wir aufhören, sie noch verrückter zu reden, sondern zu sagen, weißt du was, jeden Freitag rufe ich dich jetzt mal an und dann beten wir für deine Familie. Das wäre doch für Jesus wohl ein Kinderspiel. Ja? Und manchmal musst du mich anrufen, weil ich nichts mehr sehe. Das möge der Herr schenken. Ja? Was wünsche ich meinen Nächsten? Shalom, diesen Frieden mit Jesus. Nimm das mit, Geschwister. Nimm das mit. Und Weihnachten ist eine Zeit, ich weiß, manche haben damit auch ein Problem, aber es ist doch eine Zeit, wo wir auch alle so ein bisschen bewegt sind im Herzen. Lass uns das doch mal nutzen. Lass uns das nutzen, ja. Und nicht sturköpfig bleiben. Nein. Eine gesegnete Wunschliste. Möge der Herr das schenken, dass unsere Wunschliste so aussieht und möge er uns dabei helfen, das umzusetzen. Amen.